Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die Nakba, die große Katastrophe, die Flucht und Vertreibung von etwa 700.000 arabischen Palästinensern aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina vor genau 70 Jahren nach der Staatsgründung Israels. So gedenken die einen, die Israelis nämlich, ihrer Staatlichkeit und die anderen, die Palästinenser, der Unterdrückung aus ihrer Sicht, mit Protesten, angefacht noch durch die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Gestern starben an der Grenze zum Gazastreifen mindestens 50 Menschen und weiter gibt es Zusammenstöße. Wir berichten aus Israel, schalten nach Berlin, wo ebenfalls Palästinenser demonstrieren, und blicken nach New York. Dort tagt seit 2 Stunden der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Mein Name ist Mario Dubovicek. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Außerdem treffen sich nach dem Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran am Abend zum ersten Mal die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens mit ihrem Amtskollegen aus Teheran, um über den Fortbestand des Abkommens zu beraten. Und unser Hintergrund ab 18.40 Uhr befasst sich mit dem Für und Wider dessen, was uns unsere Arbeit auch hier im Deutschlandfunk ermöglicht, mit dem Rundfunkbeitrag, den die Verfassungsrichter in Karlsruhe gerade zu prüfen haben. Im Gazastreifen werden die gestrigen Toten beklagt. Israel rechtfertigt den Einsatz der Armee am Grenzzaun. Die Türkei schickt aus Protest Israels Botschafter nach Hause und die Palästinenser gedenken dieser neuen und ihrer historischen Katastrophe. Mein Kollege Benjamin Hammer über den Tag im Nahen Osten.
Ramallah am Vormittag. Eine Sirene heult 70 Sekunden lang. Die Palästinenser gedenken der Nakba, der Katastrophe, und erinnern an Flucht und Vertreibung hunderttausender Palästinenser im Jahr von Israels Staatsgründung vor 70 Jahren. Ein lange geplanter Gedenk- und Protesttag, der nun geprägt ist von der Trauer über den Tod von mindestens 60 Palästinensern im Gazastreifen. An mehreren Orten im von Israel besetzten Westjordanland gab es Demonstrationen. Auch der palästinensische Politiker Mustafa Baghouti beteiligte sich. Wir sind hier, um friedlich gegen das israelische Massaker zu demonstrieren, das verübt wurde und so viele Palästinenser getötet und verletzt hat. Wir sind hier, um zu zeigen, dass die israelische Unterdrückung unseren Widerstand nicht brechen wird. Nicht überall im Westjordanland blieb es friedlich. Palästinensische Jugendliche schleuderten Steine in Richtung von israelischen Soldaten. Die israelische Armee setzte Tränengas ein. Im Vergleich zum Montag, dem Tag voller Gewalt im Gazastreifen, blieb es jedoch ruhig. Dort hat sich die Lage weitgehend beruhigt. Das könnte daran liegen, dass die Hamas die Bewohner nicht erneut aufrief, den Grenzzaun zu stürmen. In Israels Medien wird nun diskutiert, wer die Verantwortung für die Eskalation am Grenzzaun trägt. Die israelische Regierung bleibt dabei. Man habe schlicht die eigene Grenze verteidigt. So sieht das auch die israelische Justizministerin Ayelet Shaked. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die gut finanziert wird. Sie haben versucht, den Grenzzaun zu durchbrechen, Soldaten zu entführen und Sprengsätze zu verstecken. Unsere Armee konnte all diese Dinge gut unter Kontrolle bringen. Ich hoffe sehr, dass Sie unsere entschiedene Botschaft verstanden haben. Die israelische Regierung tritt weiterhin selbstbewusst auf, während die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Armee zunimmt. Der Hochkommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisierte, dass die Armee scharfe Munition einsetzte. Versuche von Palästinensern, den Grenzzaun zu überwinden, lieferten dafür keine ausreichende Begründung. Mehrere Länder, darunter Deutschland, haben eine unabhängige Untersuchung der Ereignisse gefordert. Die Türkei, die bereits ihren Botschafter aus Tel Aviv zurückgerufen hatte, wies den israelischen Botschafter in Ankara aus. In Tel Aviv ist von den aktuellen Spannungen in den palästinensischen Gebieten nichts zu spüren. Am Vorabend hatten Zehntausende Israelis auf dem Rabinplatz den Sieg der Israelin Netta Barzilai beim Eurovision Song Contest gefeiert. Eine Israelin Mitte 30 wirft einem Teil ihrer Landsleute vor, die Ereignisse im Gazastreifen zu verdrängen. Was im Gazastreifen geschehen ist, ist traurig. Es erschüttert mich. Die Bürger hier freuen sich gerade alle über den Sieg beim Song Contest und sie vergessen dabei, was sich so nah von uns abspielt. Solange diese Regierung fortbesteht und weiter regiert, wird sich an dieser Haltung, glaube ich, auch nicht viel ändern. Auch wenn sich die Lage aktuell beruhigt hat, in den kommenden Wochen könnte es wieder zu Tagen der Gewalt kommen. Die Organisatoren der Demonstrationen im Gazastreifen kündigten an, die Proteste sollen weitergehen bis mindestens Anfang Juni.
Benjamin Hammer über den Tag in Israel und den Palästinensergebieten. Palästinenser versammeln sich gerade auch in Berlin. Wir schalten zu meiner Kollegin Daniela Siebert an das Brandenburger Tor, wo der Regen heftig auf die Schirme prasselt, wie wir gleich hören werden. Wie reagieren die Palästinenser in Berlin auf die Gewalt im Nahen Osten?
Ja, also es haben sich im Moment ungefähr 100 Palästinenser hier vor dem Brandenburger Tor versammelt auf dem Pariser Platz. Das ist genau auch vor der US-amerikanischen Botschaft und der französischen Botschaft. Also man hat hier auch gleich eine internationale Dimension dabei. Im Moment sieht man tatsächlich mehr Regenschirme als palästinensische Flaggen. Im Moment lässt der Regen aber endlich nach. Die letzte Stunde hat es hier wirklich sehr, sehr doll geregnet. Das könnte ein bisschen erklären, warum es so wenig Menschen sind. Weil vom Veranstalter angekündigt waren 500 Personen. So viele sind es definitiv nicht. Es haben sich auch ein paar junge Türken dazu zugesellt. Die haben ihre türkische Fahne um die Schultern gebunden und sagten mir, sie sind hier aus Solidarität mit den Palästinensern. Und alle Palästinenser, die ich hier ansprechen konnte, warum sie demonstrieren, sagten mir, wir sind hier als Palästinenser, wir gehören jetzt nicht zu irgendeinem einzelnen Verband, Verein oder irgendeiner Partei, sondern wir sind hier, weil es uns alle betrifft. Also die fühlen sich selber betroffen, auch wenn sie hier in Berlin leben und sind halt sehr bewegt von den vielen Toten und Verletzten, die es dort in den letzten Stunden gegeben hat.
Wie viel Aggression nehmen Sie in dieser Betroffenheit wahr?
Gar nicht. Es ist eher, also Aggression spürt man hier gar keine. Es ist eher eine tiefe Enttäuschung. Einer sagte mir auch schon, er ist enttäuscht von den deutschen Medien, weil er sich da irgendwie noch mehr Berichterstattung auch wünscht, auch gerade hier über die palästinensischen Reaktionen in Deutschland. Also im Moment ist das hier alles sehr friedlich. Gerade wurde auch von der Bühne runter nochmal verkündet, was man alles nicht darf, also welche Zeichen man nicht zeigen darf, dass man keine Gewalt ausüben darf. Also hier wurde auch gerade von der Bühne aus nochmal von den Veranstaltern zur Friedfertigkeit aufgefordert und es macht auch eine sehr friedliche Stimmung. Die Stimmung ist eher resigniert, würde ich sagen.
Daniela Siebert meldete sich aus Berlin. Nach den tödlichen Protesten in Gaza bringen Deutschland, Großbritannien und die Vereinten Nationen eine unabhängige Untersuchung ins Spiel. Doch Israel und die USA, sie lehnen ab. Thema gerade bei der Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Georg Schwarte.
Ein tragischer Tag. So hat der Nahostgesandte Mladenov im UN-Sicherheitsrat die Toten und Verletzten am Grenzzaun zum Gazastreifen jetzt im UN-Sicherheitsrat bezeichnet. In der von Kuwait beantragten Dringlichkeitssitzung erklärte der UN-Vertreter zu Beginn, es gebe keinerlei Rechtfertigung für das Töten dieser Demonstranten. Es gebe keine Entschuldigung und es diene sicherlich nicht dem Frieden. Mladenov appellierte an die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates, die Weltgemeinschaft müsse jetzt sofort eingreifen, um so wörtlich einen Krieg in der Region zu verhindern. Zuvor hatte der israelische UN-Botschafter Danon vor Beginn der Sitzung der Terrororganisation Hamas vorgeworfen, Palästinenser aufzuhetzen und als Schutzschilde zu missbrauchen. Zudem rechtfertigte er den Einsatz von Scharfschützen der israelischen Armee sowie das Verwenden scharfer Munition. Die amerikanische UN-Botschafterin Haley bestritt, dass die amerikanische Botschaftseröffnung in Jerusalem gestern, ein international höchst umstrittener Vorgang, für die Gewalteskalation am Grenzzaun von Gaza verantwortlich gemacht werden könne. Die USA würden mit der Botschaftsverlegung lediglich die Realität anerkennen, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels sei. Das, so Haley weiter, mache Frieden wahrscheinlicher. Kuwait und andere Mitglieder des Sicherheitsrates hatten für heute gefordert, dass das Gremium eine unabhängige Untersuchung der gestrigen Vorfälle einleitet. Die USA aber haben bereits im Vorfeld erklärt, eine solche Untersuchung auf jeden Fall zu verhindern. Welche Nation, die hier am Tisch vertreten sei, so die amerikanische Botschafterin, würde nicht wie Israel reagieren, wenn ein Mob versuche, die Grenze zu stürmen? Kuwait kündigte an, bereits morgen einen Resolutionsentwurf vorzulegen, in dem die UN internationalen Schutz für die palästinensische Zivilbevölkerung garantieren soll.
Georg Schwarte berichtete. Und wir bleiben in der Region im Nahen Osten. Für den hat im Moment auch eine andere Entscheidung des US-Präsidenten erhebliche Auswirkungen, nämlich das Atomabkommen mit dem Iran zu verlassen, es aufzukündigen. Beobachter und Außenpolitiker befürchten ein atomares Wettrüsten in der Region bis hin zu militärischen Zusammenstößen. Das gilt es zu verhindern, sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel am Nachmittag auf der Tagung des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das Abkommen gegen die atomare Aufrüstung im Iran sei ein Abkommen, sagt sie, das sicherlich Schwächen habe, aber zu dem wir stehen sollten.
Wir sind ja nicht dahingehend blind, dass wir nicht sehen, dass der Iran gerade in seinem Engagement in Syrien zum Beispiel eine Bedrohung für Israel darstellt. Israel hat gestern seinen 70. Geburtstag gefeiert und das Existenzrecht Israels, die Sicherheit Israels, das gehört zur deutschen Staatsräson. Aber wir glauben trotzdem, dass wir mit dem Abkommen bessere Voraussetzungen hätten, mit dem Iran über weitere Abkommen zu sprechen, als wenn man ein Abkommen kündigt, das einstimmig im UN-Sicherheitsrat beschlossen und endossiert wurde.
Soweit also die Bundeskanzlerin am Nachmittag in Berlin. Und in Brüssel sitzen sie gerade zum ersten Mal seit der Entscheidung von US-Präsident Donald Trump zusammen, die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, um mit ihrem Amtskollegen aus dem Iran und der EU-Chefdiplomatin Federica Mogherini über den Fortbestand des Abkommens zu beraten. Peter Kapern in Brüssel. Teheran hatte Europa eine Frist von 60 Tagen gesetzt. Wie kam das bei den Europäern an?
Ich glaube nicht, dass das hier eine größere Rolle spielt, denn jedem hier in Brüssel ist ja klar, dass die iranischen Gesprächspartner, die iranischen Unterhändler unter dem enormen Druck der Hardliner in Teheran stehen. Und erinnert sei ja auch daran, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor 2 Tagen noch von einer Frist von 90 Tagen gesprochen hat. Das zeigt, wie schwierig es werden wird, überhaupt eine Lösung zu finden innerhalb eines überschaubaren Zeitraums. Und so also das Atomabkommen mit dem Iran gegen die Sanktionsdrohungen der USA aufrechtzuerhalten.
Was erwarten heute beide Seiten voneinander, die Europäer vom Iran und umgekehrt?
Naja, die Europäer erwarten natürlich, dass sich der Iran an seine Zusicherungen hält, die in dem Atomabkommen enthalten sind. Nämlich, dass der Iran sein Atomprogramm nicht wieder anfährt und dass er weiterhin sehr engmaschige Kontrollen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien zulässt. Und der Iran verlangt seinerseits, dass sich die Vertragspartner dann auch an ihre Zusicherungen halten, dass nämlich die Sanktionen aufgehoben werden und der Außenhandel des Iran dann wieder auf Touren kommt. Und davon hängt ja schließlich die wirtschaftliche Erholung und die innenpolitische Stabilität mutmaßlich des Landes ab. Und nun hat ja der iranische Chefunterhändler kürzlich gefordert, dass die verbleibenden Vertragspartner dem Iran auch jene wirtschaftlichen Vorteile verschaffen müssen, die nicht zustande kommen, weil sich die USA zurückziehen. Das ist also ein enormes Paket, das da die Europäer zu schultern haben. Und auf europäischer Seite, insbesondere in Paris, gibt es die Überlegung, das Atomabkommen zu verknüpfen mit Verhandlungen über das iranische Raketenprogramm sowie über die aggressive politische Rolle des Iran im Nahen Osten. Davon allerdings rät die Außenbeauftragte der Europäischen Union, Federica Mogherini, ab. Sie sagt, diese Themenkomplexe solle man nicht miteinander vermischen, sondern getrennt behandeln.
Wie weit wird Europa bereit sein, dabei zu gehen? Wie schätzen Sie das ein?
Also, wenn ich nur auf das Atmosphärische schaue, dann spürt man hier schon eine Entschlossenheit, auch Zorn, Wut über den Alleingang der USA. Die Frage ist nur, wie weit kann Europa eigentlich gehen? Denn es steht ja im Raum die Drohung der Vereinigten Staaten, alle nicht-amerikanischen Unternehmen mit Sanktionen zu belegen, die weiter mit dem Iran Handel treiben. Und da sind die Möglichkeiten der EU, ihre Unternehmen davor zu schützen, nun wirklich sehr eingeschränkt. Das sagen alle Experten. Jetzt wird beispielsweise überlegt, ob man die EIB, die Europäische Investitionsbank, dazu nutzen kann, um zum Beispiel Zahlungsströme zwischen europäischen Unternehmen und iranischen Kunden abzuwickeln, damit diese Zahlungsströme nicht in Dollar abgerechnet werden und nicht über das Zahlungssystem SWIFT, an dem die USA beteiligt sind. So könnte man vielleicht, hofft man, Sanktionen umgehen. Man könnte Unternehmen, die nur mit dem Iran, nicht mit dem mit den USA Handel treiben, ermuntern und unterstützen. Dann wird auch noch über eine Regelung aus den 1990er Jahren diskutiert. Da ging es um ein Verbot für europäische Firmen, sich US-Drohungen, Sanktionsdrohungen zu unterwerfen. Das hat man damals angewandt, als die Administration Clinton Kuba-Sanktionen verhängt hat. Das war damals nicht sehr erfolgreich, aber es wäre wohl ein deutliches politisches Signal. Alles das aber, was konkret tatsächlich machbar, denkbar ist und wie viel das denn bringen würde, das wird dann morgen Abend beim EU-Gipfel in Sofia besprochen. Da will dann Jean-Claude Juncker eine Liste mit Handlungsoptionen präsentieren, die seine Experten in der EU-Kommission ausgearbeitet haben.
Unser Korrespondent Peter Kapern in Brüssel. 4 Jahre nach der Annexion der Halbinsel ist es soweit. Die Krimbrücke als Verbindung zum russischen Kernland ist fertig. Staatschef Wladimir Putin setzt sich mit dem Prestigeprojekt ein politisches Denkmal und hat dieses sogleich heute samt Lkw-Konvoi eröffnet, wie unser Russland-Korrespondent Tirko Gries berichtet.
Der Präsident hat sich selbst ans Steuer eines Lkw gesetzt und ihn 19 Kilometer über die neue Brücke auf die Krim gesteuert, die längste Brücke Europas über die Meerenge von Kertsch. Zur Ankunft Wladimir Putins war alles vorbereitet. Eine Bühne, jubelnde Arbeiter und die Live-Übertragung des Staatsfernsehens. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu diesem wunderbaren, feierlichen, im vollen Umfang des Wortes historischen Tag. In verschiedenen geschichtlichen Epochen, schon zur Zarenzeit, haben die Menschen davon geträumt, diese Brücke zu bauen. Dann wieder in den 30er, 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Und nun endlich, dank Ihres Bemühens, Ihres Talents, ist das Wunder vollbracht worden. Morgen sollen Pkw und öffentlicher Verkehr fahren dürfen. Die Eisenbahntrasse soll im nächsten Jahr eröffnet werden. Die Brücke hat umgerechnet rund 3 Milliarden Euro gekostet. Das Bauunternehmen gehört Arkadi Rotenberg, einem Vertrauten Putins. Das Bauwerk verbindet das russische Festland mit der annektierten Krim und vereinfacht den Transport von Waren und Personen auf die Halbinsel. Von Russland aus gab es bislang nur den Fähr- und Lufttransport, weil die Grenze zur Ukraine für Gütertransporte geschlossen ist. Unternehmer hoffen nun auf niedrigere Preise und mehr Touristen. Kiew protestierte scharf gegen die Eröffnung der neuen Brücke.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Zur selben Zeit in Moskau. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich darum bemüht, einen mit dem Gesamtkonflikt zwischen der Ukraine und Russland zusammenhängenden Streit aus einer Sackgasse zu holen. Die russische Regierung ist nach Gesprächen unter anderem zwischen dem Deutschen und Ministerpräsident Medvedev dazu bereit, auch künftig einen Teil des nach Europa gelieferten Erdgases durch die Ukraine zu leiten.
Ich habe Vorschläge erläutert, wie wir uns vorstellen können, dass wir zu einem Konsens und zu einer Übereinstimmung gelangen, die es möglich macht, zum einen die privatwirtschaftliche Nord Stream 2-Lösung zu realisieren, aber so, dass auch weiterhin ein substanzieller Gastransit durch die Ukraine möglich ist.
Hinter diesen vorsichtigen Formulierungen stecken die Punkte, die noch nicht geklärt sind. Welcher Anteil der jährlichen Gaslieferungen nach Europa strömt auch künftig durch die Ukraine? Welche Transitgebühren fallen dafür an und für welchen Zeitraum? Antworten darauf will Altmaier am Nachmittag in Moskau nicht nennen, weil das bedeuten würde, sich auf konkrete Zahlen festzulegen. Das Thema wird am Freitag in Sotschi weiterverhandelt, wenn Angela Merkel Wladimir Putin trifft.
Mir liegt sehr daran, dass die Ukraine in all diesen Gesprächen eingebunden ist und akzeptiert ist als ein wichtiger Teil einer Lösung, die wir gemeinsam zustande bringen wollen.
Deshalb ist der Wirtschaftsminister, nachdem er am Sonntag und Montag bereits in Kiew war, heute wieder dorthin geflogen, um die Signale aus Moskau direkt mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko zu besprechen. Eine Lösung für Nord Stream 2 soll nach den Worten Altmaiers vielen Seiten nützen. Die Ukraine erhält weiter Gebühren für den Transit, wenngleich deutlich weniger als bislang. Europäische, auch deutsche Unternehmen sowie Gazprom können ihr Investment in die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fortsetzen, zumal heute auf deutscher Seite erste Röhren verlegt wurden. Und es bietet sich ein Feld der Zusammenarbeit mit Russland. Daraus könnte sich, so die Hoffnung der Bundesregierung, ein wenig Bewegung in Fragen der Ostukraine und der Krim ergeben. Dass Moskau in diesen Punkten Zugeständnisse machen will, ist allerdings nicht zu erkennen. Die neue Brücke auf die Krim ist ein Symbol für die Abtrennung der Krim von der Ukraine.
Aus Moskau der Bericht von Tilko Gries. Wir kommen nach Deutschland. Ein neues Gesetz polarisiert Bayern. Die CSU will der Polizei dort weitreichende Überwachungsrechte geben mit ihrem neuen Polizeiaufgabengesetz. Die Opposition wirft der Regierung Missachtung des Bürgerwillens vor. Am Wochenende hatten Zehntausende in Bayern gegen das Gesetz protestiert. Ministerpräsident Markus Söder verteidigt es, sagt, das Gesetz werde Leben retten. Gerade beginnt im Bayerischen Landtag die Debatte darüber und unser Landeskorrespondent Tobias Krone fasst für uns zusammen, um was es geht.
Grüne, SPD und die linke Kleinpartei Mut im Landtag sind strikt dagegen, Polizisten mehr Rechte im Vorfeld von potenziellen Verbrechen einzuräumen. SPD-Fraktionschef Markus Rindersbacher.
Die Überwachung von Otto-Normalbürger, auch in privatesten Bereichen, dass auch unbescholtene Menschen möglicherweise sich überwacht sehen in Lebensbereichen, in denen dies nicht notwendig und auch nicht wünschenswert ist, das darf es nicht geben.
Im statistisch sichersten Bundesland fragen sich nicht nur linke Politiker, wie verhältnismäßig heimliche Online-Überwachungen von Computern oder DNA-Analysen von Verdächtigen sind. Auch der politisch neutrale Landesdatenschutzbeauftragte Thomas Petri sieht die neuen Befugnisse kritisch.
Herausgekommen ist ein Gesetzesentwurf, der sehr, sehr viele neue Befugnisse enthält. Und gleichzeitig sind die rechtsstaatlichen Voraussetzungen für diese neuen Befugnisse relativ schwach ausgestaltet.
Vor allem die Überwachung auf Verdacht bereitet Kritikern Bauchschmerzen. Bisher durfte die Polizei nur sehr begrenzt im möglichen Vorfeld von Verbrechen handeln. Im CSU-geführten Innenministerium hat man den Rechtsbegriff der drohenden Gefahr einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum internationalen Terrorismus entlehnt und ihn nun auf alle Kriminalitätsbereiche ausgeweitet. CSU-Abgeordneter Manfred Lendner findet es richtig.
Wir wollen Befugnisse im präventiven Bereich haben, das heißt nicht nur reagieren, wenn Straftaten schwerer Art geschehen sind, sondern bereits im Vorfeld Straftaten verhindern.
Für Lendner und seine Fraktion soll die Sicherheit ganz oben stehen. Schließlich will die CSU den relativ konstanten Anteil an AfD-Wählern von 12% bis zur Wahl im Herbst verringern. Markus Rindersbacher von der SPD kündigt dagegen schon jetzt weiteren Widerstand an.
Deshalb behalten wir uns ausdrücklich vor, auch den Gang anzutreten vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof in München, weil wir sagen, dass hier Freiheitsrechte, Bürgerrechte in einer Art und Weise eingeschränkt werden, wie dies nicht mehr akzeptabel ist.
Auch FDP und Grüne wollen klagen, um das Gesetz in Bayern juristisch zu verhindern. Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU dagegen will das Gesetz zum bundesweiten Muster machen. Auch in mehreren Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wollen Landesregierungen der Polizei mehr Rechte einräumen.
Soweit Tobias Krone. Im Bundestag geht es ab jetzt ums Geld, um viel Geld, um 341 Milliarden Euro allein in diesem Jahr. Die Haushaltsdebatte begann heute mit der Rede des neuen Haushaltshüters. Eine Premiere für Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Frank Kapellan hat ihm zugehört.
37 Minuten lang spult Olaf Scholz seine Vorhaben ab, ohne sich unterbrechen zu lassen. Mehr Investitionen, keine Neuverschuldung, Abbau des Solis. Applaus gibt es zumeist nur aus Reihen der SPD, etwa als er sich gegen die Forderung nach höheren Verteidigungsausgaben wendet.
Ein verteidigungspolitisches Konzept wird nicht schon dadurch gut, dass es teuer ist. Und die internationale Sicherheitspolitik ist nicht dann erfolgreich, wenn sie ständig mehr kostet.
Balsam für die sozialdemokratische Seele. Union und SPD streiten gerade über eine Erhöhung des Verteidigungsetats. Gestern erst hat die Bundeskanzlerin einen Wehretat in Höhe von 1,5% des Bruttoinlandsproduktes bis 2025 in Aussicht gestellt. Die Sozialdemokraten sperren sich noch. Bei seiner Premiere nimmt sich Olaf Scholz auch viel Zeit für das Thema Europa. Viele Genossen erwarten mehr von ihrem Vizekanzler. Der Finanzminister bekräftigt, dass er den Euro-Rettungsfonds zu einem europäischen Währungsfonds umbauen will. Ein zentrales Anliegen der Großen Koalition. Aber, so Scholz, wir dürfen uns nicht zu sehr auf die Euro-Rettung konzentrieren. Und er pflichtet dem französischen Präsidenten bei.
Er hat nämlich recht, wenn er sagt, die tödliche Illusion des Nationalismus mache nicht stark, sondern schwach. Wir dürfen nicht warten, sagt er auch, und das ist auch richtig.
Konkret allerdings wird Scholz dabei nicht. Dann eine weitere Premiere. Als erster Redner kontert ein Abgeordneter der AfD. Peter Böhringer ist Chef des Haushaltsausschusses. Die stärkste Oppositionspartei ist nun am Zuge. Böhringer konzentriert sich zunächst auf das Ursprungsthema seiner Partei, die Kritik an der Euro-Rettung.
Das ab Sommer kommende nächste Griechenland-Rettungspaket ist im Haushalt in keiner Weise antizipiert. Dabei pfeifen es in EU- und Finanzkreisen wirklich die Spatzen von den Dächern, die aktuellen Propagandameldungen zum ach so tollen Status des kaum noch verschuldeten griechischen Staats sind reine Realsatire.
Christdemokrat Eckhard Rehberg bringt der Vorwurf der unsoliden Haushaltsführung auf die Palme. Wir investieren und halten uns doch an die schwarze Null, während die AfD Luftnummern verspricht.
7% Mehrwertsteuer, Punkte weniger, den Soli sofort abgeschafft. Das sind 100 Milliarden weniger Einnahmen für den Gesamtstaat. Das heißt, weniger für Schulen, weniger für Polizei. Das ist Ihre Politik. Unsere ist eine gänzlich andere.
Der Finanzminister verspricht zusätzliche Investitionen auch über das Jahr 2020 hinaus. Otto Fricke, Haushaltsexperte der FDP, mag das nicht glauben. Er stößt sich nicht zuletzt an der Leidenschaftslosigkeit, mit der der nüchterne Hanseat Scholz seine Pläne präsentiert.
Ich habe selten, eigentlich noch nie es erlebt, wie wenig Emotionen Sie mit diesem so wichtigen Schicksalsbuch unserer Nation verbinden.
Als Norddeutscher ist es ja so, dass die Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, für seine Verhältnisse relativ lebhaft war.
So nimmt Sozialdemokrat Johannes Kahrs seinen Finanzminister in Schutz. Gesine Lötsch von der Linkspartei will sich mit solchen Späßen nicht lange aufhalten. Sie kritisiert das Festhalten an der schwarzen Null und fordert weitere Investitionen über die geplanten 46 Milliarden Euro hinaus.
Es müssen dringend Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Straßen, Brücken saniert werden. Und dem Bürger, dem ist es doch egal, wer für welche Aufgabe zuständig ist.
Ähnlich der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler, der eine sozial ungerechte Finanzplanung beklagt.
Soziale Spaltung wird vergrößert in diesem Haushalt und das muss sich ändern.
Fortsetzung morgen, wenn es bei den Mitteln für die Bundeswehr ans Eingemachte geht.
Aus Berlin Frank Kapellan. In anderen Ländern, zum Beispiel in Russland, gehören sie längst zum Alltag auf den Straßen dazu. Sogenannte Dashcams, Videokameras an den Windschutzscheiben, die laufend das Verkehrsgeschehen vor dem Auto aufzeichnen. Bei Unfällen sollen sie helfen, den Verursacher schneller zu ermitteln. Jetzt urteilt der Bundesgerichtshof über die Nutzung in Deutschland, hinterlässt aber viele Fragezeichen. Bernd Wolf.
Wer sich von dem Grundsatzurteil absolute Klarheit erhofft hatte, darf ich nun filmen oder nicht, der ist enttäuscht. Denn das höchste deutsche Zivilgericht sagt, einerseits ist es unzulässig, das gesamte Verkehrsgeschehen ohne Anlass permanent aufzuzeichnen. Das verstößt nämlich gegen den Datenschutz Unbeteiligter. Andererseits aber hat ein Unfallbeteiligter solche Videos, mit denen er seine Unschuld beweisen könnte, dann kann das Gericht die Aufnahme auch als Beweis verwerten. Der Vorsitzende Richter Gregor Galke.
Zwar war es nicht zulässig, dass der Kläger während der Fahrt fortwährend das Geschehen auf und entlang seiner Fahrbahn mittels einer Dashcam aufzeichnete. Im Zivilrecht ist deswegen aber nicht automatisch ein Beweisverwertungsverbot anzunehmen.
Begründung: Nach einem Verkehrsunfall gelten sowieso unter den Beteiligten Offenbarungspflichten. Sie müssten dem Unfallgegner ihren Namen, ihre Adresse und die Haftpflichtversicherung nennen. Voraussetzung für die Richter, ob sie die unzulässigerweise hergestellten Videos als Beweis verwerten, ist, sie müssen abwägen, ob in dem speziellen Einzelfall das Persönlichkeitsrecht von gefilmten Unbeteiligten höher wiegt oder der Anspruch des Unfallgeschädigten auf ein gerechtes Urteil mit Schadensersatz. Für BGH-Anwalt Volkert Vorwag eine ganz neue Rechtslage.
Die Situation wird jetzt etwas komplizierter. Wer eine Dashcam benutzt, muss damit rechnen, dass der Verkehrsgegner, also derjenige, der den Unfall mit verursacht hat, darauf verweist, dass eine Dashcam benutzt worden ist und die heraneilende Polizei darauf hinweist, dass es ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz ist.
Dem Urteil zugrunde lag ein Fall aus Sachsen-Anhalt. Geklagt hatte der Fahrer eines VW Tiguan, dem im mehrspurigen Linksabbiegerverkehr sein Kontrahent zur Rechten, ein Fiat Bravo, reingefahren ist. Weil die Versicherung wegen angeblichen Mitverschuldens nur einen Teil seines Schadens zahlte, wollte der Tiguan-Fahrer beweisen, dass der andere allein Schuld hat, und zwar durch Aufnahmen seiner Minikamera. Die Magdeburger Gerichte lehnten das ab. Nun geht die Sache zurück. Der BGH-Senatsvorsitzende Gregor Galke mit der Anweisung ans Landgericht Magdeburg.
Im Ergebnis ging die Abwägung dahin aus, dass die Dashcam-Aufnahmen im Unfallhaftpflichtprozess verwertet werden dürfen.
Der Bericht von Bernd Wolf. Wir kommen zum Sport, zum Fußball. In einem Monat beginnt in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft. Und nachdem ihm Moskau zunächst die Einreise verweigert hatte, gibt es nun doch ein Visum für den ARD-Doping-Experten Hajo Seppelt, der in der Vergangenheit kritisch über Doping in Russland berichtet hatte. Und wer möglicherweise noch zur WM fahren kann, dazu hat sich heute Bundestrainer Jogi Löw geäußert. Anne van Eickels.
Der vorläufige WM-Kader. Zwischen Überraschung, Freude und Enttäuschung. Zum Beispiel beim WM-Helden von 2014. Der Siegtorschütze von Rio, Mario Götze, ist nicht dabei. Im Team vom Bundestrainer Joachim Löw.
In dieser Saison war er jetzt wahrlich nicht in der Form. Es tut mir für ihn persönlich auch ein bisschen leid. Das fällt mir natürlich auch schwer, weil ich weiß, was der Mario natürlich auch in den letzten Jahren geleistet hat.
Auch Sandro Wagner vom FC Bayern bleibt zu Hause und muss Platz machen für die Überraschung im Team. Nils Petersen aus Freiburg, der zweitbeste Torjäger der Bundesliga-Saison mit 15 Toren.
Er ist darüber hinaus auch, und das hat er auch schon bewiesen, eigentlich ein sehr, sehr guter Joker. Von ihm verspreche ich mir einiges.
Die zweite Löw-Überraschung, Verteidiger Jonathan Tah aus Leverkusen. Der Wackelkandidat im Tor, Manuel Neuer, ist erstmal auch im vorläufigen Kader dabei, als einer von vier Torhütern. Joachim Löw will seinen lange verletzten Kapitän im Trainingslager in Südtirol testen.
Ohne Spielpraxis in eine WM zu gehen, das ist schier unmöglich nach so einer langen Pause. Das weiß auch der Manuel Neuer. Sehen wir mal die nächsten zweieinhalb Wochen, wie er trainiert, wie er sich fühlt, und dann wird man sehen.
Also etwas, schauen wir mal, zwei Überraschungen und eine Enttäuschung für den WM-Helden. Der vorläufige Kader für die Mission Titelverteidigung steht. Den endgültigen WM-Kader mit 23 Spielern gibt Joachim Löw am 4. Juni bekannt.
Anne van Eickels berichtet am Ende unserer Sendung. Mein Name ist Mario Dubovicek und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.